Vorwärts nach weit. Der Hannover 96 Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. André, Chris, Dennis und Tobi.
Liebe HörerInnen, es ist kurz nach 18.96 Uhr, es ist Mittwochabend. Es ist noch nicht lang genug her, seit dem Pokal aus in Bielefeld. Und es ist kurz vor dem Heimspiel gegen den HSV. Und damit herzlich willkommen zu Vorwärts nach weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Tobi und wieder dabei, so wie auch schon nach dem Spiel. Und ich hoffe, besser gelaunt, das werden wir gleich feststellen. André, guten Abend, André.
Freunde, gebt die Hoffnung nicht auf. Ich glaube daran. Ich glaube daran. Und ganz ehrlich, Tobi, ich fühle mich ein bisschen wie in dem Theaterstück Warten auf Godot. Denn ich warte auf die ersten drei Punkte von Hannover 96 und auf viele andere Sachen. Aber die werden jetzt am Freitag hoffentlich kommen. Ich bin voller Optimismus und sprühe voller Vorfreude. Wie sieht es bei dir aus, Tobi? Bist du heiß?
Ja, also erstmal finde ich es ganz toll, dass du auf die ersten drei Punkte von 96 wartest und damit vergessen hast, dass bereits am ersten Spieltag drei Punkte eingetütet wurden. Aber ich verstehe, dass Bielefeld einen bleibenden Schaden hinterlassen hat. Also von daher seid ihr das mal verziehen. Ja, heiß. Nee, ehrlich gesagt bin ich es nicht, André. Und zwar überhaupt nicht. Ich bin hochgradig unzufrieden immer noch und finde es auch schlimm, wenn ich lese, ehrlich gesagt, was unser Trainer wieder von sich gibt, dass er sagt, naja, also keine Weiterentwicklung. Also man, guck mal bitte an, wo wir vor zwei Jahren gestanden haben. Ja, also das ist mir zu dünn. Er möchte neue Spieler. Augenscheinlich kriegt er keiner, zumindest nicht bis zum HSV-Spiel. Heute ist zu lesen, wenn Leitl das Spiel gewinnt, dann gibt es vielleicht doch noch Spieler. Martin Kind, wo ich gar nicht weiß, warum er von Matzak noch gefragt wird, sagt, naja, wenn wir Geld irgendwo herbekommen, dann ist es realistisch. Also ja, mir macht das alles keine große Freude und ich hab keine Lust und ich bin nicht heiß, was das Spiel am Freitag angeht. Ich gehe sogar so weit, André, dass ich wahrscheinlich das Spiel nicht gucken werde.
Wow. Also Freitagabend, Topspiel der zweiten Bundesliga.
Nee, das ist
die Rosen aus Hamburg.
Ja, aber das Topspiel ist Samstagabend. Ja?
Wieso? Wir spielen doch Freitag.
Ja, wir spielen Freitag, aber das offizielle
ja, Topspiel ist ja... Das macht keinen Sinn, dass das Topspiel Samstag sein soll. Das ist ja Quatsch. Okay. So, auf jeden Fall, also wir sind das Topspiel. Und jetzt mal ganz ehrlich, und da bist du nicht heiß?
Nee, ich bin nicht heiß. Du kannst mir doch nicht... Also ganz kurz, ich weiß, warum du auch gesagt hast, dass du dich freust und dass du daran glaubst und also ein Quatsch. Jetzt aber mal ehrlich, André. Also du bist heiß auf das Spiel? Du hast richtig Bock und Lust?
Nein.
Ja, dann tu doch nicht so.
Nein, also, hab ich nicht, aber das liegt einfach so auf. Alter, ich hab's ja versucht aufrechtzuerhalten, den Schein, aber du hast mich ja mit deinen kritischen Nachfragen in die Ecke gedrängt. Nee, jetzt mal wirklich, also was heißt Vorfreude? Ich glaube, dass wir in einer tatsächlich schwierigen, wirklich schwierigen Phase stecken. Ganz ehrlich, weil nämlich, wir hatten das ja schon beim Quick and Dirty kurz angerissen, wir haben jetzt starke Gegner, wir fangen jetzt erstmal mit Hamburg an, wo ich jetzt nicht unbedingt die Punkte schon als fest eingeplant auf unserem Konto sehe. Und du hast gerade eben den Trainer zitiert, der sagte ja, dass wo standen wir denn vor zwei Jahren? Nun ja, sollten wir gegen Hamburg verlieren, stehen wir exakt dort, wo wir vor zwei Jahren standen, nämlich vier Spieltage, vier Punkte. Das heißt, der Trainer glaubt dran, der Trainer glaubt fest an den Sieg, anders ist das ja nicht zu erklären. Dann will ich ihm jetzt auch nicht in Schutt und Asche reden, nur ich glaube tatsächlich nicht wirklich dran. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Leistungen, also spielerisch, optisch, hat mir auch nicht so richtig gut gefallen. Die Mannschaft muss sich ein bisschen beweisen. Ich bleibe dabei, da ist Potenzial drin. Da ist was diese Saison. Aber wir müssen jetzt echt aufpassen, dass wir den Anschluss nicht verlieren, dass wir irgendwie so ein Negativstrudel kommen, dann noch zwei Wochen Trainerdiskussion, dann fliegt auch der Trainer raus, keine Neuzugänge, dies, das. Oh, bitte nicht. Lass uns irgendwie positiv weitermachen.
Ja, noch nicht. Nee, so schnell, das geht mir zu schnell. Also ein Trainer fliegt raus. Du hast da was Entscheidendes gesagt. Also wir haben ja schon nach dem Pokalspiel darüber gesprochen, wie überrascht wir gewesen sind, wie deutlich Markus Mann auch Kritik geäußert hat. Auch medial wurde das aufgegriffen. Es war bei vielen, vielen Erzeugnissen zu lesen, dass Leite jetzt schon wackelt. Ich habe übrigens schon neue Trainerkandidaten gelesen. Florian Kohfeldt ist einer davon.
Hurra!
Ja, weiß ich nicht. Also war mal Trainer des Jahres. Ja.
Ja. Das, ich hoffe, dass Leite noch ein langes Leben bei 96 hat, wenn das die Alternative ist.
Ja, aber naja, also weiß ich nicht. Ich weiß
aber natürlich Kohlfeld. Ja, ist doch klar Kohlfeld. Ich meine, guck mal bitte, was er in den letzten Stationen gerissen hat und guck gerade, wo der ist, auf der Couch zu Hause und fummelt sich am Finger rum. So, das ist natürlich klar. Denn jetzt mal ehrlich, ein ambitionierter Trainer, also jemand, wo man sagen würde, zumindest vom Papier her, der wäre ein deutlicher Schritt nach vorne im Vergleich zu Leiten. Und das ist auch jemand, den man, ich sag mal, in dem Bereich Top 20 in Deutschland verorten würde, also sprich auch Bundesliga möglicherweise. Der kommt doch nicht nach diesen drei ersten Pflichtspielen mit den nächsten vier schweren Pflichtspielen vor der Brust. Der wäre doch bekloppt. Der wäre mit einem Klammerbeutel gepudert. Jetzt übernehme ich doch keine Mannschaft wie Hannover 96, wenn ich gleich danach vielleicht zwei, dreimal auf die Nuss kriege.
Naja, ja, übernimmst du sie dann lieber, wenn du nicht mehr in einem Transferfenster bist? Also ich meine, du hättest ja nach dem Hamburg-Spiel, hast du noch ein paar Tage, ne? So ist ja nicht. Also
gut, dann,
das heißt,
dann
du hast ja noch eine Woche, ne? Acht Tage.
Aber eine Finanzierungszusage sein. Dann möchte ich aber vorunterschriebene Verträge von zwei, drei Knallern haben. Also die müssen mit mir quasi im Raum sitzen und ich will sehen, wie die das den Vorvertrag unterschreiben. Ansonsten schwierig. Also ich sag's ja ganz ehrlich, ist schwierig. Ich bin mir auch gar nicht sicher, inwieweit wir da noch großartig auf dem Transfermarkt eingreifen, zugreifen werden. Ich denke, das hätte schon alles passieren können, weil die Baustellen waren
da. Es gibt Gerüchte um Ivan Britain plötzlich wieder.
Das ist toll.
Ja. Also den wir nicht bekommen haben, der dann lieber zur Union gegangen ist, sich da jetzt augenscheinlich in der Vorbereitung nicht durchgesetzt hat. Und man angeblich bereit wäre, ihn jetzt zu verleihen. Also im Sturm haben wir als eine...
Genau das, was du wolltest.
Ja, ich liebe Leihspieler, die einfach keine Perspektive hier haben und denen es scheißegal ist. Absolut. Aber das sind mir die allerliebsten. Also dann noch bitte ohne
Kaufoption. Ja, nochmal, wir brauchen Qualität, wir haben es gesagt, wir brauchen noch Qualität im Kader. Die Frage ist nur, meine Frage ist, wäre da nur, wenn es diese Qualität geben würde, dann hätten wir sie doch schon. Also es gibt doch keinen Grund, warum wir sie noch nicht haben. Das Geld wird nicht mehr, das passiert nicht. Mit Ende der Transferfrist, der Markt ist im Moment gar nicht so großartig in Bewegung, das Karussell dreht sich nicht schnell, da passiert jetzt also auch nichts ganz Überraschendes und die Baustellen, die wir jetzt aktuell haben, sind die Baustellen, die bekannt waren vorm Ende der letzten Saison. Das heißt, da hätte man sich ja dann schon bemüht und hätte doch die Spieler schon an der Angel. Also,
ja, ich weiß nicht, wie oft man dass dann Spieler doch nochmal Interesse haben zu wechseln, weil sie merken, dass sie bei ihren Teams nicht zurechtkommen. Das würde ja aber eher für die zweite Liga sprechen. Die erste Liga beginnt ja jetzt erst. Also mir fehlt auch so ein bisschen die Fantasie. Ich bin da ehrlich und ich finde, also versuchen wir es nochmal zu strukturieren. Also Leite ist angezählt, das haben wir festgestellt. Das ist auch, glaube ich, nicht von der Hand zu diskutieren. Man kann noch mal so ein bisschen darüber diskutieren, ob es so ist, dass vielleicht der Markus Mann damit nur die Mannschaft wachrütteln wollte. Dann würde ich aber sagen, André, dann macht man das so, wie es Jörg Schmadtke gemacht hat bei dem Pokal aus in Elversberg vor unserer glorreichen Saison, als wir auf Platz 4 der Tabelle eingelaufen sind in der Bundesliga. Dann schreist du die Mannschaft zusammen, dass es durch die Pappwände noch auf dem Parkplatz zu hören ist. Dann machst du es aber nicht in Mikros. Ja? Oder würdest du das anders beurteilen? Also glaubst du wirklich, das war ein Anzählen des Trainers? Oder? Ja, okay. Also kein Wachrütteln.
Nee, es war von, also, naja gut, okay, ich meine, Markus Mann ist alt genug und der weiß schon, was er tut und er weiß auch, wie das medial rezipiert wird. Ich glaube, es war die falsche Situation, der falsche Zeitpunkt, um das zu tun. Jetzt wäre aus meiner Sicht, wenn es denn nötig wäre, eine deutliche interne Ansage, auch gerne internes Ultimatum, wenn er das denn benötigt, das wäre sinnvoller gewesen. Dieses Öffentliche hatte nämlich aus meiner Sicht folgendes Problem. Du hast gesagt, er war deutlich. Naja, ich würde sagen, er war populistisch. Er hat einfach mal ein paar Stammtischsachen rausgeböllert, ohne es aber direkt zu adressieren, ohne aber einen Lösungsvorschlag zu haben und ohne vor allem einen Zeitraum deutlich zu machen, in dem er dann eine Veränderung sehen will oder herbeiführt. Und deswegen haben wir ja die Diskussion, ah, meint er die Mannschaft, ah, meint er den Trainer, und das ist einfach Käse. Was wir brauchen vor diesen nächsten vier Spielen oder was wir gebraucht hätten, wäre Ruhe und Fokussierung. Aufarbeitung der Probleme der letzten zwei Spiele und einer Halbzeit. Ja.
Bin ich ja gar nicht so weit von dir entfernt, aber dann kann ich auch sagen, guck mal, der Trainer, was hat er gemacht? Er hat am Sonntag nach dem Pokalspiel voll trainiert, er hat den Montag als freien Tag gestrichen, hat die Mannschaft abgeschottet, nur am Dienstagvormittag gab es eine öffentliche Einheit. Übrigens, herzlichen Glückwunsch nachträglich Nicolo Tresoldi, jetzt 20 Jahre alt geworden gestern. Also André, das heißt, der Trainer hat ja schon so seine Schlüsse daraus gezogen, hat versucht, Härte zu zeigen und im Training augenscheinlich durchzugreifen. Ist das dann nicht vielleicht sogar eine Maßnahme, wo man sagen kann, naja, also da ist Bewegung drin, da kann was draus entstehen, auch in einer Woche.
Aber ist er nicht vom Grundkonzept überzeugt? Muss er jetzt in Aktionismus verfallen? Ist Straftraining vor dem Hamburg-Spiel, wenn das ein Straftraining ist, so habe ich das jetzt mal aufgefasst, dass du das so interpretierst, der richtige Fingerzeig? Boah. Also, das ist, ich weiß nicht, es wirkt einfach so ein bisschen indifferent. Während des Spiels, wir hatten das auch angesprochen, während des Spiels war eine Szene, Ise verdettelt da den Ball an der Außenlinie, 88. Minute, maximal ärgerlich, trotzdem Leitl geht zu ihm hin, muntert ihn auf, klatscht ihn ab, schön, wunderbar, unterstützt ihn, ja. Warum dann Straftraining? Also, wenn es am Ende reicht, am Freitag für den Sieg, hat er alles richtig gemacht. Aber ich glaube, er ist mit seinem Latein auch relativ am Ende. Viele Dinge, die er versucht hat, haben nicht gegriffen, haben nicht funktioniert. Ich wüsste jetzt nicht, wo der Turnaround herkommen soll. Ich drücke ihm die Daumen. Ich wünsche ihm menschlich auch alles Gute. Aber ich glaube, das Thema Leitl hätten wir am Ende der letzten Saison ad acta legen sollen. Haben wir nicht gemacht. Jetzt ihn anzuziehen, ist mir ein Hauch zu früh. Insbesondere vor den vier sehr, sehr richtungsweisenden, wichtigen Spielen. Naja, gut, aber ich kann es ja nicht ändern.
Das war jetzt so ein bisschen auch indifferent, was du gesagt hast. Also erst hast du ihn quasi verabschiedet, indem du gesagt hast, du wünschst die menschlich alles Gute. Auf der anderen Seite sagst du dann, das ist dir zu früh. Also was ist es denn jetzt? Also du bist ja ein wirklich Verfechter.
Es ist beides. Es ist zu spät und zu früh. Also zu spät. Wenn man diese Entscheidung trifft, und dann hätte das Mann ja sehen können, dann hätte er zum Ende der letzten Saison, ne, Dankeschön, Handschlag, mach's gut, alles Gute. So.
Gab es ja auch Diskussionen sogar, ne?
Genau. Okay. Hätte man mit dem neuen Trainer in die Saison gehen können, Vorbereitung, neues System und dies, das. Aber jetzt nach drei Spielen, und ja, wir hatten eine gute Halbzeit und zwei schlechte Spiele, das ist richtig. Aber jetzt diese Diskussion aufzumachen, vor den vier wirklich wichtigen Spielen gegen direkte Konkurrenten im Aufstiegskampf bei den oberen Plätzen. Wenn wir die Spiele nicht erfolgreich
bestreiten,
sind wir für lange Zeit abgeschlagen. Wenn wir die Spiele erfolgreich beschlagen, sind wir ganz dick oben drin. Das heißt, das sind doch wichtige Spiele. Da kannst du doch
jetzt keine Diskussion vor. Ja, aber André, da machen wir uns doch schon wieder was vor. Also ich erinnere mich daran, da kommen wir aber gleich im zweiten Teil noch zu. Ich mach's jetzt nicht. Also ich finde, da machen wir uns was vor. Weil selbst wenn wir jetzt vier Spiele in Folge gewinnen sollten, Klammer auf.
Steigen wir auf.
Für mich völlig utopisch, Klammer zu. Nee, da steigen wir eben nicht auf. Weil solche Serien hatten wir sowohl in der vorletzten Saison als auch in der letzten Saison. Und am Ende vom Lied waren wir sogar gegen Ende der letzten Saison und da auch dann nach einem Spiel gegen den Gegner, den wir jetzt auch am Freitag erwarten, alle in der Meinung, jetzt packen wir es. Also von daher, es gibt zwei Möglichkeiten für mich, André. Und dann ist der Zeitpunkt mir auch völlig egal. Ich bin bei dir mit zu spät, wenn man es jetzt macht. Ich bin nicht zwingend bei dir mit bei zu früh. Es gibt für mich dann nur ein zu spät. Wenn man vom Trainer überzeugt ist, wenn man der Meinung ist, okay, dieser Trainer wird Hannover 96 weiterbringen, in welcher Form auch immer, welche Ziele man auch immer dann am Ende mit ihm erreichen möchte, da muss man den behalten, muss man zu ihm stehen. So, wenn man das nicht ist, es ist egal, welche kommenden Gegner die nächsten vier Spiele denn uns vor der Brust stehen, dann musst du dich trennen, weil dann bist du nicht mehr überzeugt. Und wenn diese Überzeugung fehlt, dann musst du bitte auch, ich sage jetzt mal dieses Wort Verzeihung, bitte Eier haben, deine Entscheidung durchzudrücken und auch zu sagen, okay, ich stehe dazu, das ist nicht mehr der Trainer, mit dem wir weitermachen wollen. Und das wäre für mich auch okay.
Ja, ich glaube, dafür fehlen die finanziellen Mittel und auch die Entschlossenheit. Ich glaube, Markus Mann weiß selber nicht, in welche Richtung das gehen soll. Ich glaube, der hat auch Hoffnung, dass wir gegen Hamburg gut aussehen und damit die Diskussion vom Tisch ist. Ich glaube, viel hängt tatsächlich mit diesem Hamburg-Spiel zusammen. Aber lass mich noch einen Nackenschlag dir geben.
Den Nackenschlag kannst du mir geben, wenn wir in den zweiten Teil sind, weil du hast gerade schon gesagt. Ja,
vorher Nackenschlag.
Dann machen wir schnell.
Schnell Nackenschlag. Ja. Ich meine, du bist ein bisschen älter als ich, aber ich überblicke nun auch schon 40 und mehr Jahre. Ja. Und ich habe noch niemals eine Serie von Hannover 96 gesehen, wo man gegen Hamburg, gegen Düsseldorf und gegen Paderborn oder ähnlich wertige Kaliber dreimal Folge gewonnen hat. Also sowas haben wir noch nicht erlebt.
Aber mag auch daran liegen, dass wir Paderborn noch nie geschlagen haben. Also vielleicht mag es auch daran liegen. Ne?
Die Hoffnung ist da, ja. Aber...
Gut, aber dann gucken wir gleich nochmal ein bisschen genauer auf das Spiel gegen HSV. Halten wir fest, wir sind nicht ganz sicher, was richtig und was falsch ist. Ist es zu früh, ist es zu spät, ist es nötig, ist es überflüssig? Wie geht's weiter mit Trainer Stefan Neidl? André hat gesagt, das hängt sehr viel vom kommenden Spiel ab. Dann gucken wir gleich mal so ein bisschen auf das kommende Spiel. Freitagabend, ausverkauftes Haus, Flutlicht zumindest gegen Ende des Spiels. Und der Gegner, auch ein netter, unsere Freunde aus Hamburg, und darüber sprechen wir gleich und begrüßen dann noch einen weiteren an unserer Seite. Das machen wir gleich nach einer kurzen Pause.
Die Australian Open, das erste Grand Slam des Jahres. Und mit Chip and Charge seid ihr auf dem Laufenden. Jeden Morgen gibt es die Nachtwache. Einen 5-minütigen Überblick über all das, was in der Nacht passiert ist, während ihr schläft. Und so täglich wie möglich gibt es den regulären Podcast mit Philipp Joubert und mir, Andreas Thies.
Ja, liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück und herzlich willkommen, Chris. Du bist auch da jetzt im zweiten Teil, wo es um den HSV geht. Guten Abend, Christian, nach Hannover.
Moin, moin, ihr Lieben. Ich bin mit dem Ärmel an der Klinke hängen geblieben, sonst wäre ich schon früher hier gewesen. Ich durfte euch aber die letzten Minuten zuhören. Gespannt habe ich euren Ausführungen gelauscht und freue mich dann jetzt mit ins Gespräch einsteigen zu dürfen.
Ja, wie siehst du denn? Mach mal kurz einen Satz dazu. Leitl raus oder weiter mit Applaus?
Ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders. Ich bin der Meinung.
Das war eine Oder-Frage, weil was gibt es denn da anders zu sehen?
Man es zum Ende der letzten Saison gemacht, dass man sich vom Trainer trennt, hätte man sich bezüglich seines verbalisierten Dreijahresplans unglaubwürdig gemacht. Wenn man jetzt in der laufenden Saison feststellt, dass früh man das Ziel aus den Augen verlieren könnte, dann finde ich es durchaus angezeigt, eher früh zu reagieren und deutliche Worte zu finden, als denn zu spät. Ich bin da völlig deiner Meinung, was den Zeitpunkt betrifft, dass es eher ein zu spät geben kann, als denn ein zu früh. Das ist ein deutliches Signal. Ich finde das in Ordnung. Wir haben zwei schlechte Spiele gemacht, haben sehr schwierige Spiele vor der Brust, und da muss man, wenn man, wie André sagt, oben mit dranbleiben möchte, früh Signale senden. Ansonsten macht man sich selber auch angreifbar, dass man es vielleicht versäumt hat. Und Markus Mann ist jetzt der große, mächtige Mann im Verein, der jetzt nicht direkt die sportliche Ebene betreut. Und dann muss er diesen Fußstapfen auch gerecht werden durch sein Verhalten.
Okay, also dann sind wir mal gespannt. Also auch du der Meinung vielleicht, dass das Spiel jetzt am Freitag gegen den HSV
ich glaube nicht, dass das für den Trainer ein entscheidendes Spiel sein wird, aber die nächsten vier Spiele, die André angesprochen hat, die werden schon halt eine Richtung zeigen, wo es für uns hingehen könnte. Und ich glaube tatsächlich, dass Markus Mann gewillt ist, wenn er das Gefühl hat, es könnte in die falsche Richtung laufen, früh zu handeln in dieser Saison.
Okay, und dann gucken wir gleich mal jetzt aber dann doch auf das Spiel gegen HSV. Der HSV, ganz oft Aufstiegsfavorit Nummer 1, jetzt sogar noch ein bisschen länger als wir in der zweiten Fußball-Bundesliga, ist, glaube ich, gerade der amtierende Zweitliga-Dino. Vielleicht hängen sie auch wieder eine Uhr auf, ja. Und wie ist der Saisonstart verlaufen? Sie haben in Köln knapp gewonnen mit 2-1, aber da schon ein kleines Ausrufezeichen gesetzt, der 1. FC Köln als Absteiger, und dann doch mit weniger Aderlass, als man vielleicht erwarten konnte, haben dann zu Hause gegen Hertha 1-1 gespielt. Also eine ähnliche Bilanz wie wir, ein Sieg, ein Unentschieden, aber halt ein Tor weniger als wir, deswegen in der Tabelle unter uns, André. Dann sind wir doch der klare Favorit.
Oh mein Gott, wenn es doch so schön einfach wäre. Ich glaube zwar, dass Köln zu Beginn der Zweitligasaison noch gar nicht so weit ist, wie sie es später im Laufe der Saison sein werden. Denn, und auch Hertha, glaube ich, hat noch ein bisschen Luft nach oben. Dennoch glaube ich, dass beide Gegner, die der Hamburger SV hatte, deutlich kompetitiver waren in der zweiten Liga als die Gegner, die wir hatten. Also sprich, die beiden Aufsteiger aus Liga 3. Das heißt aber gar nichts. Die zweite Liga ist eng und wir haben ja auch in der letzten Saison gesehen, gerade insbesondere im Hinspiel, dass man auch Hamburg schlagen kann. Nur ich glaube, es muss halt viel, viel für 96 laufen, damit das möglich ist. Und die letzten beiden Auftritte gegen Preußen Münster und Bielefeld haben mir spielerisch nicht den Glauben vermittelt, dass wir quasi das Zünglein an der Waage sind, dass wir diejenigen sind, die durch unsere Leistung entscheiden, ob wir Hamburg schlagen oder nicht. Und das ist etwas, was mich ein bisschen, also ich wäre gerne auf Augenhöhe mit Hamburg, da sehe ich uns aktuell nicht.
Okay, du meinst sicherlich das Spiel in der Rückrunde im Februar, was wir dann durch Sebastian Ernst mit 4-3 war es am Ende, gewonnen haben. Und das ist nämlich genau das Spiel, was ich meine. Und das ist das Spiel, was mich fast schon am meisten ärgert in der vergangenen Saison. Da war nicht mehr so viel zu spielen. Ich glaube, es waren noch 13 Spiele vor uns. Wir hatten den HSV geschlagen zu Hause und waren Tabellendritter. Chris, und danach ist uns nicht mehr viel gelungen. Ich glaube, das Heimspiel danach war gegen Kaiserslautern, wo wir unentschieden gespielt haben. Ach, gegen Düsseldorf war es, entschuldigt bitte. Also der 96 hat danach nicht mehr viel gerissen. Der Sieg gegen den HSV war schon der letzte Sieg in der letzten Saison. Wir waren da drauf und dran aufzusteigen. Und auch wenn André sagt, man hat da an das Spiel gute Erinnerungen. Ich habe an das Spiel tatsächlich schlechte Erinnerungen, weil ich damit verbinde die völlig falsche Erwartung, die wir dann hatten, nämlich, dass wir es doch packen können.
Der HSV war immer ein Verein, wo man sagen kann, wenn wir ins Duell gegangen sind, irgendwie hatte man trotzdem immer ein gutes Gefühl. Weil egal, wie stark der HSV in der Saison gespielt hat, irgendwie waren wir immer Problempflaster für die. Egal, ob sie in Hannover antreten mussten oder ob wir ins Volksparkstadion gewandert sind. Und das haben wir so in den letzten Partien völlig verloren. Also gefühlt, also ich kann das jetzt nicht genau auseinanderpoolen und weiß jetzt auch nicht mehr genau in der letzten Saison, was du gerade beschrieben hast, was das für Auswirkungen auf die Mannschaft dann für die weiteren Spiele hatte.
Naja, aber, also wir waren Dritter, ne, am 21. Spieltag und wir waren am 34. Spieltag Sechster.
Ja, dann hat es auf jeden Fall eine Wirkung erzielt und zwar eine schlechte und war dann auch so eine Art Turning Point für uns zum negativen Sinne hin. Und gut, zu diesem aktuellen Zeitpunkt der Saison, wir können ja theoretisch eigentlich nur einen positiven Turning Point jetzt erreichen, weil es ist ja nicht so, dass wir die letzten Spiele so gut bestritten haben, dass wir auf einer Welle reiten und unsere Frau die Füße da wegziehen kann. Und im Übrigen, genau, ich sehe das genauso wie André, dass der Saisonstart vom HSV deutlich positiver zu bewerten ist bei den Gegnern, die dies bespielt haben. Und sie sind ja übrigens auch in der zweiten Runde vom DFB-Pokal, was wir auch nicht alle Mannschaften am Freitag von sich behaupten können.
Ja, ich glaube, gibt es gar nicht. Das sind einfach Freundschaftsspiele, die man da zwischen dem zweiten und dem Spieltag in der zweiten Liga ausführt.
Das sind keine Spiele. Kann ich auch nochmal kurz da rein? Tobi, ich meinte nicht das Spiel in Hamburg, ich meinte tatsächlich das Spiel.
Du meintest das Heimspiel. Du meintest unser Heimspiel. Im Februar, 21. Spieltag, 4-3. Das war nicht in der Hinrunde. Ist nicht korrekt. Dann bist du nicht in der richtigen Saison. Dann bist du nicht in der richtigen Saison.
Ich meine aber den vierten Spieltag des Jahres 2023/24. Und da haben wir in ein Heimspiel gehabt gegen Hamburger SV. Hamburg war auch der. Doch, und Hamburg war der Favorit. Doch, und das war nämlich die rote Karte von Ramos in der 53. Minute und es lief alles für uns und ausverkaufte Hütte und dann haben wir aber 1-0 blöderweise verloren, weil der blöde Jatta da so schnell lang gelaufen ist und den Ball ins Tor geschossen hat. Das Spiel meinte ich, darauf
bezogen. War das Rückspiel, das Rückspiel war doch nicht in Hamburg oder was? Bin ich jetzt so falsch?
Ich möchte dich jetzt nicht auf einen Fehler hinweisen. Ich wollte dir nur sagen.
Aber nee, sag mal, ist es so? Also ich erinnere mich an das 4-3 deutlich. Letztes Tor von Sebastian Ernst. Und ich brauchte dafür keine Insta-Story von Hannover 96. Aber das war doch in Hannover, oder nicht? Irre ich mich jetzt? War in Hamburg?
Das war in Hamburg.
Ach, dann habe ich es genau falsch rum. André, dann verzeih mir bitte, dass ich dich korrigiert habe.
Ich wollte jetzt gar nicht.
Ich sag gerade noch, Chris, das Heimspiel danach war gegen Düsseldorf. Ich sag's gerade noch.
Ne? Ja, hast du doch gesagt. Aber ich wollte dich gar nicht vorführen. Mir ging es tatsächlich darum, wir brauchen so ein Spiel wie dieses Heimspiel, wo eigentlich alles für uns läuft, nur dann eben ohne das Kontertor von Jatta und damit die 1-0-Niederlage. Weil wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt, wir hatten Top-Chancen, dann kommt die rote Karte, Stadion ist voll, Stadion ist da, also viel besser und viel glücklicher kann es ja gar nicht laufen. Nur dann musst du eben dieses Glück mitnehmen und das Spiel eben positiv am Ende dann auch gestalten.
Da können wir sogar in die Saison davor gehen, wo wir sogar 1-0 geführt haben. Und ich erinnere mich gut daran an das, ich meine, das war dann das 2-3. Nachspielzeit, eigener Eckball und Königsdörfer läuft allen davon. Ja, also da können wir bei dem Super, Spiel.
Der hat ja auch gerade einen Lauf. Wunderbar. Und wenn du in die Vorsaison gehst, dann geh bitte aber nicht ins 6-1, weil sonst mache ich hier gleich den Sender aus.
Nee, das mache ich nicht. Aber ich gucke trotzdem noch ein bisschen in die Historie. Wenn wir mal die zweite Liga ganz losgelöst von allen anderen Wettbewerben betrachten, gab es das Duell zwischen Hannover 96 und dem Hamburger SV immerhin schon 68 Mal. Also wie der Bundesliga-Dino, in erster und zweiter Liga, entschuldige bitte, Bundesliga-Dino und wir, also 68 Mal in beiden oberen Spielklassen aufeinander getroffen. Und was glaubt ihr, wer vorne liegt? Ich erinnere mich an die Zeit in unserer ersten Liga, da war der HSV für uns immer ein dankbarer Gegner, Chris hat es gesagt. Da haben wir häufig gut ausgesehen und häufig gewonnen. Was glaubt ihr, wer liegt vorne? Von 68 Spielen gibt man einen Tipp ab. Wie viel hat 96 gewonnen?
21.
Ist nicht ganz, Chris?
28.
28 ist richtig, wenn wir über den HSV sprechen würden. Oh, der HSV hat 28 von den 68 Duellen gewonnen. Hannover 96 18. Und 22.
Fühlt sich
ganz anders. 22 Mal, Entschuldigung, 22 Mal. Ich bin schwer. Was ist denn los mit mir heute?
Oh, da war ich noch näher dran.
Ja, ja, du warst ganz nah dran. 18 waren die Unentschieden, 22 Siege. Also 22 zu 28 liegen wir noch hinten. Und drei der Niederlagen waren in den letzten beiden Jahren. Also eigentlich war es immer eine ausgeglichene Geschichte, weil wir nämlich genau in diesen Bundesliga-Jahren, die wir hatten, fast immer in und gegen Hamburg gewonnen haben. Zumindest nicht verloren haben. Also ich finde aber, Chris, genau dieses Gefühl, was wir da lange Jahre hatten, ist in der zweiten Liga völlig verloren gegangen.
Ja, vielleicht ist das ja sogar trügerisch, dass man dieses Gefühl hat und sagt, ja, irgendwie werden wir das schon schaukeln, gegen die haben wir immer gut ausgesehen und uns damit selbst vor der tatsächlichen Situation der Mannschaft, Situation der Saison auch ja, die Augen zuhalten. Ne? Das ist natürlich gefährlich.
Absolut gefährlich, das stimmt, da hast du völlig recht. Aber was machen wir jetzt damit? Also du hast selber gesagt, die letzten beiden Spiele waren, ja, ich will nicht sagen zum Vergessen, aber waren jetzt eher suboptimal, waren ausbaufähig, ja, waren entwicklungsfähig. Bist du denn der Meinung, es ist dann der HSV vielleicht sogar der richtige Gegner, um am Freitagabend damit zum richtig schönen, fulminanten Sieg sich aus dieser kleinen Misere wieder rauszuziehen?
Zumindest ist es ein Spiel, wenn man es verlieren sollte, aber eine gute Leistung auf den Platz gebracht hat, was man verzeihen kann. Schlimmer wäre es, glaube ich, wenn wir jetzt gegen Elversberg spielen würden und ein ähnliches Ergebnis einfahren wie gegen Preußen, Münster oder vielleicht sogar als Verlierer vom Platz gingen. Dann würde die Luft verdammt eng werden für den Trainer. HSV, wie gesagt, ist immer ein Spitzenspiel gewesen, egal ob es erste oder zweite Liga gewesen ist. Wie gesagt, ruf eine gute Leistung ab und verliere vielleicht unglücklich oder Punkteteilung unglücklich. Das kann man verzeihen und ich glaube, dann kann es auch ein Signal in die richtige Richtung sein. Geht man da unter, wie in der Vorsaison in Hamburg, dann kann es sein, dass wir uns sehr viel schneller mit einem neuen Trainer beschäftigen hier, als uns das jetzt lieb ist und vor allem Stefan Leibl das lieb sein muss.
Aber André, das ist doch nicht Hannover 96, wenn man sich jetzt hier hinstellt, so wie Chris, und er sagt, wenn wir da verlieren, kann man zufrieden sein.
Also ich glaube, Chris hat das mit der breiten Brust überhaupt nicht verstanden.
Oder? Naja, ich habe die Brust breit gehabt vorm Bielefeld-Spiel. Da habt ihr mir rechts und links schon den Kopf gewaschen und die Brust wurde immer breiter. Und dann, ich habe das Spiel ja Gott sei Dank nicht sehen müssen, aber mein erster Gedanke war, als ich das Ergebnis sah, die Sendung schwänzig, da gehe ich nicht hin.
Ach guck.
So, er hat Zeit gehabt.
Ja, ja. Zeit gehabt. Ja. Aber André, ist das nicht zu wenig? Aber jetzt mal ganz im Ernst, also siehst du das auch so? Ich kriege gleich die Krise.
Ja.
Eine unglückliche Niederlage, damit kann man zufrieden sein? Was ist denn unser Anspruch jetzt hier?
Ja, genau.
Also entweder ist der Anspruch, wir steigen auf und dann schaffen wir es mit dem Trainer oder nicht. Und wenn wir es nicht schaffen, muss er weg. So. Oder wir sagen ganz einfach, pass auf, ist eh egal, weil der Kader so scheiße zusammengestellt, dass dieser Markus Mann Masterclass, wie sie ihn alle nennen, eigentlich komplett versagt hat in dieser Transferperiode. Also gibt ja beide Möglichkeiten.
Ich finde, die schließt sich noch nicht mal aus.
Ja, oder genau, oder man sagt einfach, pass auf, Leitl ist ein Scheißtrainer, der muss weg und man kann es auch nicht viel besser, aber mehr ist hier in Hannover halt nicht drin, weil wir lesen ja heute wieder, Geld gibt's nicht.
Ja, naja, aber jetzt noch mal ganz kurz zu der Ausgangsthese. Also wir streiten uns jetzt seit 3, 4, 5 Jahren gefühlt, was Anspruch und was Wirklichkeit ist. Und mein Anspruch ist und bleibt, Hannover 96 gehört unter die Top 15 der ersten Bundesliga. In Deutschland, also in die Bundesliga. So, also mal Top 15 in Deutschland, damit in die Bundesliga. Das ist mein Anspruch. Ich habe akzeptiert, dass wir mal so 2, 3 Jahre in der zweiten Liga rumdumpeln müssen. Okay. Aber so langsam muss ja auch mal gut sein. So. Und der Anspruch von Hannover 96, der verkündet worden ist, Thema 3-Jahres-Plan, Markus Mann, Leitl, Kind, die Spieler, die ja auch geholt worden sind, war ja auch Aufsteiger, aufsteigen und oben fest mitspielen. So. Und dann musst du breite Brust gegen Hamburg haben, weil die sind ein direkter Konkurrent. Und wenn du dann unglücklich verlierst, unentschieden spielst oder gewinnst, okay, das kann vorkommen, aber wir können ja nicht dahin fahren und davon oder dürfen auch nicht kommen und wir gehen davon aus, dass wir verlieren. Das, finde ich, ist auch nicht die richtige Einstellung. Wenn wir die haben, müssen die Ziele relativiert werden. Wenn die Ziele relativiert werden, brauchen wir kein Leitl und keinen Markus Mann.
Das ist mal ein deutliches Statement zum Ende des zweiten Teils und wir gucken gleich im dritten Teil nochmal drauf, wie muss Hannover 96 spielen, was für einen Kader erwarten wir und wir gucken vor allem nochmal so ein bisschen zurück auf das Sommerfest des e.V. Wir haben darüber berichtet, dass es am vergangenen Sonntag stattgefunden hat. Gucken wir auch nochmal drauf, machen wir aber alles gleich nach einer kurzen Pause.
Franz Beckenbauer, Lichtgestalt, Fußball-Ikone, Weltmeistermacher. Ein Mann, der den Fußball revolutionierte und Generationen begeisterte. Doch wo Licht ist, da gibt es auch Schatten und Beckenbauers Leben war da keine Ausnahme. In unserem neuen Podcast beleuchten wir die Höhen und Tiefen seiner Erfolge, seine Menschlichkeit, aber auch die Kontroversen, die ihn bis zuletzt begleiteten. Hört rein in die neueste Folge der 100 Fußballlegenden. Franz Beckenbauer, einer wie sonst wirklich keiner. Überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück zum letzten Teil von Vorwärts nach Weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Vor dem richtungsweisenden Spiel, frühe Crunchtime schon zu Beginn der Saison, um das Unwort, was André letzte Saison so umgetrieben hat, nochmal zu benutzen, gegen den HSV am Freitag. Also, ich will mal Folgendes sagen. Die Startaufstellung in Bielefeld war nicht zwingend die richtige. Und man darf zumindest mal die Frage stellen, ob eine Dreierkette oder Fünferkette mit dem linken Innenverteidiger oder mit dem linken Innenverteidiger Josh Knight die richtige Lösung ist. Stefan Leitl hat sich bisher in den Startformationen immer dazu bekannt, dass er es für die richtige Lösung hält und dann aber in Bielefeld eine Konsequenz gezogen und nach 37 Minuten Josh Knights Zeit als linker Innenverteidiger beendet, zumindest mal für das Spiel.
André. Ah, Moment, aber, weil wir 2-0 zurücklagen. Nicht, weil er auf die Idee gekommen ist, wir haben taktisch nicht gut aufgestellt, sondern er muss 2-0
zurücklagen. Ja, Moment, das eine bedingt ja das andere. Also hätten wir taktisch gut aufgestellt, hätten wir nicht 2-0 zurückgelegen.
Okay, aber dann machst du dann ganz deutliche Kritik am Trainer.
Na, er hat sich ja selbst kritisiert. Also er hat dann die Dreierkette aufgelöst, hat eine auf Viererkette umgestellt. Und ich persönlich erwarte diesen Move übrigens auch am Freitag. Also ich gehe fest davon aus, dass wir mit Viererkette spielen, André, du nicht?
Ich bin ja der Fan hier der Viererkette, als einziger, ich weiß es. Und in der Viererkette, finde ich, gehört Josh Knight nicht rein.
Das war ohne Josh Knight. Also erstmal geht es mir grundsätzlich darum, dass wir nicht mehr Dreierkette
spielen. Ach so, aber ich glaube fest, dass er gegen Hamburg spielt. Ich gehe davon aus, dass... Also ich glaube,
ja, dann, okay,
dass Leitl in seiner Fünferkette wieder startet.
Gut, genau. Das bedingt ja dann das, was du gerade noch hinterhergeschoben hast. Chris, wie siehst du das? Dreierkette oder eher Viererkette?
Viererkette, glaube ich, würde er spielen, wenn wir in Hamburg spielen. Ich glaube, er möchte die Flügel offensiv sehen zu Hause. Deswegen glaube ich auch, dass wir mit einer 3- respektive 5er-Kette starten werden.
Aber jetzt möchte ich doch reinschreien.
Wieder linker Innenverteidiger sein.
Da möchte ich aber reinschreien. Was für offensive Flügel? In Gottes Namen. Semeroya ist völlig außer Form. Yannick Dehm traut sich auch nicht nach vorne. Was für offensive Flügel siehst du denn da? Du hast sie, aber jetzt mal ganz im Ernst, jetzt werde ich doch ein bisschen
fuchsig. Ich sehe sie in der Aufstellung. Dass sie
ja, da aber das müssen. Reicht doch nicht. Auf dem Papier bin ich auch Millionär, das reicht aber nicht. Ja, also ich meine, ich mache mir jetzt auch die, ich kann mir auch einen Scheck ausstellen.
Aber willst du eine Vierer, also möchtest du eine Viererkette aufstellen, die sich hauptsächlich defensiv orientiert und über außen nichts geht?
Ich glaube, dass auch mit der Dreierkette, Fünferkette gerade über außen nichts geht. Das ist noch für mich noch nicht Gott gegeben, dass dann mit der Viererkette weniger gehen würde. Ich würde halt ganz klar zwei Innenverteidiger nehmen, Phil Neumann und Marcel Halstenberg. Ich würde dann tatsächlich rechts Yannick Dehm spielen lassen, weil ich Seymour ja gerade grottenschlecht finde. Und links würde ich Brooklyn Issé spielen lassen. Nicht, weil ich der Meinung bin, dass Brooklyn Issé gut ist, aber ich bin der Meinung, dass er besser sein wird als Moroja auf rechts.
Ja, aber du kannst ja Moroja auch in der Fünferkette runternehmen und dem draufsetzen und Issé über links kommen lassen. Das ist ja durchaus möglich. Moroja hat solche Phasen ja nicht das erste Mal, wo er ein kleines Leistungstief hat. Ich erinnere mich aber durchaus, dass er dann in Phasen, wo dem wiederum in der ersten Elf geschwächelt hat, sehr stark von der Bank gekommen ist. Und vielleicht braucht der Spieler einfach diese Pause. Und ich
nach drei Spielen.
Ich finde es auch, du, Form hat doch nichts mit Spielen zu tun. Ne?
Wenn's genau, ja, aber Form hat auch nichts mit Pause brauchen zu tun.
Aber jetzt mal ganz kurz, Disput ist ja deswegen spannend, weil es zeigt ja eins auf, das haben wir auch alle mehr oder weniger festgestellt, uns fehlt eine deutliche Qualität und nochmal, aktuell ist keiner verletzt oder gesperrt in der Innenverteidigung, deswegen kannst du so locker sagen, jo, Holstenberg und Neumann sind gesetzt. Ne? Aber wir haben deutliches Problem in der Qualität auf den Flügelpositionen. Und zwar insbesondere auf dem linken Verteidigerposition. Denn wenn dem dort nicht spielt, was ja richtig ist, weil das eine Position ja gar nicht ist, muss Issé spielen oder Neid. Und beide möchte ich gegen den Hamburger nicht. Flügelspieler nicht sehen. Beide möchte ich da nicht sehen.
Aber jetzt mal ganz kurz, wenn du jetzt ernsthaft...
Ja, aber jetzt war jetzt mal ein Satz, den er aus der Vorsaison rausgeschnitten hat und die aktuelle Saison reingepresst hat, ne?
Ja, aber du kannst da aber nicht ernsthaft, André, das kann ich, also noch nicht mal als ich will das nicht sehen, in den Mund zu nehmen, dass Josh Knight linker Flügelverteidiger sein könnte, das ist ja völliger Wahnsinn. Das ist ja völliger Wahnsinn.
Sonst, wenn ich Issé, wir haben doch sonst keinen.
Ja, Issé ja, aber doch Josh Knight nicht.
Ja, aber wer ist denn, wenn Issé sich verletzt oder Blockade?
Dann ist
oder
es dem. Dann ist es dem.
Ja, rechts haben wir gerade erklärt, weil Moroja nicht in Form ist.
Jetzt fürs nächste Spiel. Ja, naja, auf klar.
Der Position und solange wir die nicht haben, ist das schon die erste Baustelle. Wir sind jetzt immer noch in der Abwehr und da ist schon die erste Baustelle. Jetzt gehen wir
ja, gut, okay. Mal. Aber warte, aber das heißt...
Wir haben wieder Baustelle und dann kommen wir noch einen Sturm. Also wir haben
gut, dann haben wir also...
Wir sind ja wie die A7 hier aktuell.
Und die geht gerade sogar. Also da haben wir jetzt aber zweimal Dreierkette, Fünferkette, ich sag Viererkette, ist okay. Dann werdet ihr wahrscheinlich, ja, aber ihr habt ja dann massive Mitte, ne? Also ihr habt ja drei Innenverteidiger. Dann braucht ihr doch auch nur einen Sechser. Oder macht ihr denn auch mit zwei Sechsern, so wie unser Trainer? Zwei Sechser. Wie macht ihr es? Zwei Sechser.
Ja, ich hasse auch die zwei Sechser. Auch die zwei Sechser, die wir gegen Bielefeld gesehen haben, Leopold und Kunz. Gibt für mich keine Alternative. Christiansen bringt nicht den Impact, dass er an dieser Startformation rütteln kann.
Okay, soll super trainiert haben, Chris. Mal gucken, bin gespannt, ob du recht hast. André, du? Zwei Sechser, ein Sechser? Du hast zwei Sechser, hast du gerade gesagt, also machst du nur einen.
Also zwei Sechser ganz generell und allgemein, jetzt nicht bei Hannover 96, sondern vom System her. Ich möchte, wenn ich einen Sechser habe, den akzeptiere ich, eher einen Achter haben. Ich brauche auch nicht unbedingt gleich einen Zehner, aber zumindest etwas offensiveren. Und auf dieser Achterposition möchte ich Leopold sehen und dann bleibt auf der Sechserposition nur noch der Herr Kunze, da der Herr Christiansen für mich überhaupt kein Sechser ist. Ich weiß gar nicht, ob ich der einzige Mensch auf der Welt bin, der das so sieht, aber für mich ist das kein Sechser. Und leider ist aber der Herr Kunze auch qualitativ ein Problem, den ich maximal als Ergänzungs- und Backup-Spieler sehe, dass er jetzt also in meiner Startelf rumgurkt, ist nur aus Mangel an Alternativen. Nicht, weil ich das so gerne hätte.
Siehst du, und ich würde folgendermaßen sagen, ich habe anderthalb Sechser. Also ich habe einen echten Sechser und ich habe dann noch einen, der so ein bisschen vorgezogen. Der ist auch kein echter Achter, das ist so ein Schwimmer.
Abkippende Sechs.
Und das für mich ist es dann der defensivere Part tatsächlich Enzo Leopold, der offensivere Max Christiansen. So würde ich spielen. Also jetzt habe ich schon sechs Spieler auf dem Feld. Ihr habt sieben. Dann
darf Hamburg aber keinen.
Muss ich einen nachziehen. Also ihr habt jetzt sieben, ich habe sechs. So, dann, das heißt, ihr macht das Mittelfeld mal für mich komplett. Also ich habe gerade schon gesagt, für mich Leopold und Christiansen. Dann habe ich noch zumindest in dem, wie ich spielen würde, nämlich mit 4-4-2, hätte ich dann noch zwei Positionen. Und ja. Also Yannick Rochelt würde ich bringen, das in jedem Falle. Und Gindorf. Rochelt und Gindorf, also so ein bisschen, also ich würde Christiansen so ein bisschen vorziehen. Ich würde Rochelt so links auf die Halbposition, ich würde Gindorf rechts auf die Halbposition setzen. Das wäre jetzt mein komplettes Mittelfeld. Ne?
Du also bist selber schon nicht zufrieden damit, das ist herrlich. Du sagst jetzt mal irgendwas, aber du merkst, während du es erzählst, scheiße, das ist doch alles Käse.
Und jetzt, also ihr habt schon 7 Spieler, ihr habt jetzt noch 3 frei.
Ist ja hurra.
Macht ihr einen Zehner? Oder was macht ihr jetzt? Ihr habt jetzt 2 Sechser, mehr habt ihr im Mittelfeld noch nicht. Macht ihr einen Zehner? Was macht ihr?
Ja, sicher.
Wen denn?
Harwald, ich schieße Hamburg zurück an die Alster, Nielsen.
Ei, Kamerad. Okay, und du, Chris?
Ich würde Rochelt auf die 10 setzen und ich glaube, ich würde gerne mal vorne das Sturmduo Tresoldi-Gindorf sehen wollen.
Gut, dann hast du jetzt also dann den Sturm weitergemacht, Tresoldi-Gindorf. André, gehen wir über dich weiter. Du hast jetzt auch noch 2 Plätze frei. Wen nimmst du denn mit? Wer soll dein Herzblatt sein?
Ganz ehrlich, alle anderen haben sich nicht bewährt. Ich spiele noch mit 9 Leuten.
Nein, komm.
Geld oder Liebe, er nimmt Geld.
Komm. Ja, jetzt im Ernst, ich meine, ja, was ist doch, also Tresoldi finde ich, erkenne im Moment kein Spielsystem, wo die Stärken von Tresoldi voll zur Geltung kommen. Auf der anderen Seite, er ist nun mal der Go-To-Go-Mann, wir haben keinen anderen, also muss Tresoldi drauf, Punkt, um. Und dann ist halt die Frage, wer spielt neben Tresoldi? Ich habe jetzt ja Nielsen schon so ein bisschen hinter ihn gesetzt. Das heißt, ich kann jetzt ja nur noch Gindorf oder Rochelt nehmen, denn Vogelsammer, es tut mir leid, Nee. Ja, und dann gehe ich halt in der Hoffnung, dass euer Enthusiasmus und meine Hoffnung funktionieren auf Rochelt, weil der kriegt jetzt sein letztes Spiel für mich, um sich zu beweisen. Ansonsten mache ich aus ihm den nächsten Besuschkow.
Also wenn du ihn so aufstellst, wie du es gerade gesagt hast, neben Tresoldi, wirst du ihn dann also zum Besuschkow machen.
Nee,
also
für mich soll dann mit Nielsen tauschen, immer hin und her, ein bisschen da die Hamburger schwindelig laufen. Dass die beiden, die beiden spielen quasi offensiv hinter der Sturmspitze. Nielsen kann sich zwar mal nach vorne reinschalten, aber Tresoldi ist meine einzige Sturmspitze. Und mein Ziel ist es, lange Bälle und Tresoldi läuft einfach in den Strafraum rein, wird dann von so einem übermotivierten Hamburger umgeknallt und wir machen Elfmeter-Tor fertig aus. Das ist ja mein Plan. So wie das in der letzten Saison teilweise gut geklappt hat.
Ja, aber wenn Rochelt dein Besuchskopf wird, dann sollte der zumindest nicht den Elfmeter schießen.
Hast du völlig recht.
Wahrscheinlich richtig. Also ich mache es vorne ein bisschen anders, Freunde. Ich lasse natürlich Nicolò Tresoldi spielen, das ist völlig klar. Und für mich an seiner Seite Jessic Ngankha. Weil ich möchte jemanden haben, der bullig ist, der den Weg frei blocken kann, so wie es ein Vogelsammer auch kann. Und ich würde Jessic gerne mal von Anfang an sehen. Und mein erster Wechsel in der Halbzeit, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, wäre dann Gindorf raus und Lee rein. Aber damit, weil ich Lee auch gerne mal sehen möchte. So, und das, also, aber wir wollten erstmal nur über die Start sprechen. So, und dann ist das Ergebnis natürlich, was ich erwarte, 1-3. So, André, du?
Aber wir können doch nicht aufstellen, nach wem wir gerne sehen möchten. Ich möchte auch Sandra Bullock aus 1992 sehen, aber wechseln die nicht ein. Ich bitte dich.
Ja, aber ich möchte fußballerisch. Ich bin schon noch Fußball gerade und nicht alter weißer Mann schon, ne, André? Also 1-3, wie gesagt, ist Ergebnis für mich und für dich.
Also ich wünsche es mir zum Teil und zum Teil nicht. Ich bin jetzt sehr ambivalent. Ich sage 4-1 Hamburger Sportverein, nur um die Ära Leitl zu beenden.
Eieiei, was nicht passieren wird, wie du gerade selber... Also du, heute bist du wirklich sehr indifferent. Also du widersprichst dir in einer Tour.
Du kannst mich BSW-Karle nennen.
Okay. Chris, wie tippst du?
Glückliches 1-1. Also für uns glücklich.
Also man,
Hamburger Führung, später glücklicher Ausgleich.
Wer macht ihn?
Tresoldi.
Okay, also man merkt schon, so richtig glauben wir nicht dran. Also ihr könnt ja, all eure Worte im Vorfeld sind ja völlige Makulatur und waren nur Schönrederei, ja, weil das Ergebnis zeigt jetzt das wahre Gesicht. Also André hat uns völlig abgeschrieben, der übrigens, Chris, das hast du nicht mitgekriegt, die Sendung begonnen hat mit, er ist voller Vorfreude und er glaubt dran.
War auch wieder demütig und alles?
Nee, demütig war er diesmal. Nee, dankbar war er auch nicht. Das hat er sich schon in der letzten Sendung verkniffen. Da bin ich auch ein bisschen unglücklich drüber. Aber zumindest stimmt das da hinten und vorne. Also wir glauben alle nicht dran. Keiner glaubt an den 96-Sieg. Das ist natürlich schon ein bisschen
bitter. Ich glaube dran, weil ich weiß, dass du schon den Text für diese scheiß Shownotes geschrieben hast und ich möchte, dass du nochmal editieren musst.
André, muss ich aber nicht.
Ich glaube daran.
Nein, ich muss sie nicht.
Shownotes stehen wird, ich glaube dran.
Dein Tipp ist 1-4. Hör doch auf zu spinnen jetzt. Ich werde auch die Shownotes
verändern.
Ja, 1-15-0 getippt, hätte ich die Shownotes nicht verändert.
Und ich tippe 5-0.
Ja, hast du aber nicht. Ist vorbei. Hast du nicht. Das ist, übrigens ist 5-0 immer mein Tipp. So, aber ganz kurz. Also, wir glauben alle nicht daran. Ende, Punkt, aus. Es wird also kein guter Freitagabend für Hannover 96. Und ich glaube, dass keins der Szenarien, also weder meins noch das von Chris sowieso nicht und auch das von André reichen wird, um die Ära Stefan Leite zu beenden. Ich bin aber sehr gespannt. Sollte es tatsächlich, unentschieden wird nicht reichen, Christa, geht es alles so weiter, aber sollte es tatsächlich so passieren, wie André und ich prognostizieren, nämlich dass man mit einer Niederlage dann in das Wochenende geht, bin ich gespannt, was dann in der kommenden Woche zumindest auch medial so los ist. So, letzten Sonntag, große
bevor
Party.
Nee, aber eine Sache habe ich noch, ich habe eine Rückfrage an dich, und zwar, du als...
Antwort ist nein.
Gut, dann formuliere ich die Frage anders. Du als...
Antwort ist 1896.
Du als stadtbekannter Wettkönig und Wettmeister, glaubst du, egal wie das Ergebnis gegen Hamburg
ist,
aussuchen, dass wir noch neue, qualitativ gute Spieler uns kaufen werden? Ja oder nein?
Ja, nein.
Also es kommt niemand mehr, der uns qualitativ weiterbringt.
Richtig. Ich glaube, dass wir, damit noch einen kurzen Schlenker nochmal eine Klasse tiefer. Ich glaube, dass wir den Herrn Wallner aus der U23 relativ häufig bei den Profis sehen werden. Ich glaube auch, dass wir Sanne aus der U23 häufig bei den Profis sehen werden. Der muss jetzt nur ein paar Tore schießen, dann ist der ganz schnell oben, wenn es da oben nicht funktioniert. Ich glaube aber nicht, dass wir aus eigener Kraft noch jemanden verpflichten. Ich möchte bitte Lügen gestraft werden, aber ich glaube nicht daran. So, aber letzten Sonntag war es trotzdem schön. 96 e.V. hatte Sommerfest, Wetter war nicht so gut, es waren aber fast 3000 Teilnehmende, muss ich eigentlich sagen. Da, es gab viele, viele tolle Attraktionen und am Ende gab es 4000 Euro. Wir haben darüber berichtet, dass da nicht nur eine Typisierungsaktion stattgefunden hat, sondern dann auch am Ende Spenden gesammelt wurden für das DKMS, das Deutsche Knochenmark- und Stammzellspendenregister, und da sind zusammengekommen immerhin, das muss man ganz klar sagen, ganz, ganz tolle und stolze 4000 Euro. Vielen Dank allen 96ern, die dafür gespendet haben. Und wo wir gerade beim e.V. sind, seid ihr eigentlich Mitglied? Weil wenn ihr Mitglied seid, möchte ich euch darauf hinweisen, dass der Vorverkauf für das nächste Topspiel von Hannover 96 beim SC Paderborn gerade ungeschlagener und ohne Punktverlust von der Tabelle grüßender Kamerad. Am Montag beginnt. Am Montag beginnt der Vorverkauf für MitgliederInnen und DauerkarteninhaberInnen bei Hannover 96. Das heißt, seid ihr kein Mitglied? Ach, Freunde, dann könnte es knapp werden, wie bei vielen Spielen vorher auch schon. Also nutzt eure Chance, werdet Mitglied, folgt dem Link auf unserer Seite und dann könnt ihr da euch gleich direkt online anmelden. André hat es auch getan und letzte Woche auch berichtet, wie toll seine Willkommensbox war. Und André und ich berichten dann bestimmt von der nächsten Mitgliederversammlung, ne, André?
Tatsächlich brauche ich auch Karten für das Spiel gegen Paderborn, weil ich da ja hin möchte. Das heißt, ich werde am Montag online sein und diesmal schlage ich direkt zu. Ihr werdet keine Chance haben. Ich werde drei Bildschirme aufhaben, iPad, PC, alles an und ich kaufe alles auf. Alles. Sofort F5, PayPal, alles.
Ich befürchte, dass Paderborn... Na, ich glaube, du kriegst eine Karte. Ich will es mal so sagen. Ich glaube, du kriegst eine. Also, liebe 96er, nochmal, ich hoffe, ihr seid ein bisschen positiver, als wir es gewesen sind. Keiner tippt hier auf Sieg. Der Positivste war hier noch Chris, der erst reingestartet ist mit, ah ja, wird schon, und dann aber doch am Ende gezeigt hat, na gut, so richtig glaubt da auch nicht dran. Und dann werden wir am Ende darüber sprechen müssen und werden am Ende gucken müssen, was wir dann in den folgenden Spielen machen. Ich will über die Gegner gar nicht nachdenken. Das wird schon hart genug. Mir fällt nichts mehr ein. Ich muss ehrlich sagen, ich bin auch immer noch konsterniert. Also ich kann auch Bielefeld noch nicht ganz vergessen, ehrlich gesagt. Und befürchte halt, dass Hamburg mich genauso treffen wird wie die Niederlage auf der Alm. Aber denkt bitte immer daran. 96 Allee. Und bis bald.
Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.